Spanisches Filmfestival, Frankfurt am Main.
Herzlich willkommen zum offiziellen Podcast des japanischen Filmfestivals Nippon Connection. Es ist jetzt leider auch 2021 so, dass das Filmfestival nicht in Frankfurt am Main stattfinden kann, sondern wieder nur online durch die Corona-Beschränkungen. Aber wir haben ja immer noch die Möglichkeit, uns auf das Sofa zu setzen und das zu genießen, die ganzen Filme. Diesmal sind es ja 80 Filme, glaube ich, statt 50 Filme, noch mehr Qual der Wahl. Und wir haben unseren Podcast wieder, der das Festival begleitet. Gastgeber im Podcast sind zwei langjährige Filmpodcaster und Nippon Connection Fans, das können wir sagen, nämlich Alexander Sobolla von den Abspannguckern.
Hallo, hallo.
Und meiner einer, Thomas Laufersfaller von Schöner Denken.
Genau, und wir machen wieder kurz vor dem Start von der Nippon Connection so eine Road to Nippon Connection. Das heißt, wir haben wieder ein paar Folgen am Start und das ist jetzt so die dritte Folge jetzt auf dem Weg dahin. Und heute sprechen wir über japanische Genrefilme und unser Gast ist der Pavao Fleitschitsch. Hallo Pavao.
Hi, schön bei euch zu sein.
Pavao, was machst du denn bei der Nippon Connection?
Ich bin schon seit vielen Jahren im Filmteam und ich kam nach meinem Job, also in Frankfurt, ich war einmal live beim Festival dabei, habe mir Filme natürlich angeguckt, wie jeder Zuschauer, und hatte mich dann irgendwann, es wurde auf Facebook nach Mitarbeitern gesucht und dann kam ich rein, und da Film schon immer mein Hobby und meine Leidenschaft ist, kam ich ins Filmteam, und besonderer Schwerpunkt bei mir ist das Genre-Kino, und zwar vor allem der Horrorfilm einerseits und andererseits, man kann das Genre auch ein bisschen weiter fassen. Ich mag ja auch Melodramen, und wenn es auch sowas zum Heulen gibt, da geben mir die Kollegen auch gerne mal sowas Trauriges, um zu gucken und um zu sehen, ob das taucht oder nicht.
Sehr gut.
dann frage ich dich doch gleich mal, wie würdest du denn den Begriff Genre definieren? Also für dich? Und dann habe ich noch eine Bonusfrage, aber kommen wir erstmal zu deiner Definition.
Für mich Genrefilm, naja gut, es ist immer so eine klassische Textbook-Definition wahrscheinlich. Das ist eine Art Film, die bestimmten Regeln folgt, aber die innerhalb dieser Regeln sehr bunt ausgestaltet und divers sein kann. Und wie gesagt, wir haben ja natürlich das Western-Genre, das Horror-Genre, Musicals etc. pp. Und denen ist allen gemeinsam vielleicht im Vergleich zu den ernsthaften Filmen, dass sie durchaus auch einen Fokus auf Popularität und auch so ein bisschen darauf legen, die Zuschauer mitzunehmen, sagen wir es mal so, zu unterhalten.
Und meinst du, dass die Japaner das nochmal ein bisschen anders sehen oder anders machen als jetzt zum Beispiel im Westen?
Ja, gut, aber das ergibt sich, denke ich mal, von selbst, weil die natürlich auch selber auf eine sehr reichhaltige literarische, geschichtliche, gesellschaftlichen Background zurückgreifen können und diesen einfach in ihren Geschichten und in ihren Erzählungen nochmal ganz anders darlegen, ganz anders erklären und zeigen können. Mhm.
Was mich interessieren würde, es gibt ja das Genre-Kino in Japan, auch Horrorfilme, Geistergeschichten und so weiter, gibt es ja auch schon länger im japanischen Kino. Was sind denn da so deine Highlights, vielleicht auch schon aus früherer Zeit?
Gut, aus früherer Zeit, ich meine, es gibt Geister und Geistererscheinungen im japanischen Film schon zur Stummfilmzeit. Also ist in einem meiner Lieblingsbücher, in der Horror-Enzyklopädie, ist auch ein früher Misoguchi dabei, der aber momentan gerade als verloren gilt. Meine Highlights, ich kam ja eigentlich ursprünglich zum japanischen Horrorfilm tatsächlich Ende der 90er des vergangenen Jahrhunderts. Also es kam auf einmal diese ganze Riesenwelle mit Ring, mit Audition etc. pp. Und erst danach kam ich auf diese Klassiker, und ich bin da eher nicht so diese Godzilla-Fraktion, sondern tatsächlich diese Geistergeschichten oder so ein bisschen die Psychothriller-Fraktion, und da gibt es natürlich, also ganz, ganz berühmt, es gibt Jigoku, ein Film, der ein richtiger Höllentrip ist. Blind Beast Moju, das ist ein Psychogramm eines Mannes, der zusammen mit seiner Mutter lebt und versucht, seine Sexualität zu entdecken, aber die nur über Morde stattfinden lassen kann. Also das ist immer so mit so einem fiesen Dreh auch teilweise in den japanischen Filmen. Und Haus natürlich, also dieser ganz verrückte Geisterhausfilm, der so ein bisschen wie Suspiria auf Crack aussieht. Also da sind einige dabei aus allen möglichen Epochen, also von den 50ern würde ich sagen, bis in die 2000er. Aber der Moment, wo ich mich in den japanischen Horrorfilm oder in den Genrefilm verliebt habe, war tatsächlich Ende der 90er. Und das war auch Audition, weil das hat mich richtig aus... Ich habe das auf einer Hongkong-DVD gesehen und das hat mich nachhaltig verstört und begeistert eigentlich, ja. Und das ist dann auch eher so die Schiene im japanischen Genre-Kino, die ich mag. Also formal sehr kunstfertig und fies.
Ja. Ich habe jetzt schnell mitgeschrieben, alles klar, danke.
Gut.
Was ich noch mal zwischenfragen würde, die Japaner mischen Genre gefühlt noch mal lieber, als es im Westen zumindest bis vor ein paar Jahren so war, oder?
Das ist in der Tat, also auch wenn ich mir immer wieder ältere japanische Filme anschaue, bin ich ja durchaus überrascht, dass man da diese hochkulturellen und popkulturellen Elemente ziemlich fröhlich auch mischt. Es gibt einige japanische Klassiker des Weltkinos. Ich meine, man kann ja auch zu Kurosawas Throne of Blood oder Rashomon, das hat auch schon durchaus geisterhafte Elemente. Oder Tale of Ugetsu, es ist ein reiner Geisterfilm, gilt als ein Klassiker des Weltkinos. Auch der vorhin, der Quaidan, den ich angesprochen hatte, ist ein rein rassiger Horrorfilm. Es sind drei Kurzgeschichten als Horrorfilm in 3 Stunden, aber vom Aufwand her und vom Darstellung wirkt das wie ein Bibelfilm. Also insofern hat man da, glaube ich, mit diesen übernatürlichen Elementen, habe ich manchmal den Eindruck, oder hatte man schon immer weniger Berührungsängste als vielleicht hierzulande, wo man meint, dass wenn etwas seriös ist und was aussagen soll, dass auch vielleicht auch einen gewissen sozialen Realismus oder zumindest thematisch auf dem Boden der Tatsachen bleiben muss. Und also das ist so mein ganz persönlicher Eindruck, ist schon der, dass da dass da Überlappung ist.
Ich habe so ein bisschen den Eindruck, dass die Regisseurinnen und Regisseure ein bisschen weniger Angst vom Genre-Kino haben. Also wir gucken gerade so ein bisschen Kinoshita-Filme und zwischen einer Komödie und einem gesellschaftskritischen Film ist da so zwischendurch Yotsua, diese Geistergeschichte, die
genau, das ist auch
eine kommt. Und das ist ja auch, da gibt es offensichtlich keine Angst davor.
Nein, ich denke mal, also einerseits ist es sicherlich kulturell bedingt, wahrscheinlich ist es dann natürlich, sind diese Geschichten für diese Regisseure auch allgegenwärtig gewesen, vielleicht auch beim Aufwachsen. Andererseits muss man natürlich auch bedenken, das hohe Produktionstempo in Japan. Also das ist, also viele Regisseure sind ja natürlich angestellt gewesen bei bestimmten Studios, da wurde halt gedreht in einem Rutsch, ne? Und man hat halt gedreht, was kam. Also das ist, was natürlich, das hat so ein bisschen was vom Fließband. Andererseits wird da auch extrem viel Handwerk gelernt. Und ich finde, das ist ja immer noch das Gute an den japanischen Filmen, oft auch in der Vergangenheit, aber auch in der Gegenwart, dass man da sieht, dass technische Gesichtspunkte immer ziemlich gelungen sind. Einfach teilweise auch durch die Masse, die produziert.
Ja. Ja, das habe ich schon gehört, dass im Studiosystem ein Regisseur in einem Jahr so viele Filme macht wie Terrence Malick in seinem ganzen Leben.
Ja, ja. Also das ist wirklich teilweise, manchmal nehme ich mir halt auch vor, bestimmte Filmografien da nachzuholen. Und dann denke ich mir immer so, meine Güte, jetzt müsste ich jetzt einen Monat mir freinehmen quasi, um den Regisseur, und dann hätte ich gut damit zu tun, um den oder den Regisseur so richtig kennenzulernen. Und ich meine, und viele zitieren ja natürlich Miike, was auch ein Extrembeispiel ist, aber an sich kann man sich das aus dieser ganzen Geschichte ja auch erklären. Und es ist produktiv.
Du bist so einen Monat damit beschäftigt, erstmal die Filme überhaupt zusammenzubekommen, wahrscheinlich bei den Leuten.
Oder auch das. Also ja. Man muss halt auch immer so schauen. Es ist auch nicht immer ganz einfach, die Sachen zu bekommen. Die japanischen, klar, es gibt in viele Boutique-Labels, es wird auch viel veröffentlicht, aber die Kinematografien von anderen Ländern sind teilweise auch viel leichter zugänglich. Ich meine, auf YouTube findest du amerikanische Stummfilme en masse oder auch deutsche, aber bei den japanischen wird es ja dann schon schwierig. Wir schweifen jetzt ein bisschen ab, aber sicherlich auch ein Punkt im Studiosystem, weil die halt alle sehr auf ihre Rechte pochen und das nicht so überall frei vermarkten, wie hier im Westen vielleicht mittlerweile. Ja.
Wie sind da die Einflüsse so beim japanischen Genre-Kino? Also ist da auch viel westlicher Einfluss dabei, also von, was weiß ich, westlichen Comics auch und Büchern, oder ist das wirklich dann mehr so ein eigenes Ding?
Also ich würde sagen, es ist mehr indigen. Es ist, also für meine Begriffe, also es ist, Japan ist zwar schon sehr offen für bestimmte ausländische Importe, Kultur, also so, aber die machen alles, was sie sich reinholen, machen sie sich irgendwie zu eigen. Und im japanischen Genre oder im japanischen Horrorfilm gibt es da nicht so vieles, was aus anderen Ländern quasi importiert wurde. Ich meine, man kann das ja zum Beispiel auch am Vergleich Italien plastisch machen. In Italien in den 60er, 70er, 80er Jahren hat man massiv Erfolge von Übersee kopiert, bis zum geht nicht mehr. Teilweise waren, fand ich, die Kopien manchmal auch besser als die Originale, aber nichtsdestotrotz, es gab halt so einen Impuls und dann hat man da einfach irgendwie versucht, das so nachzumachen, dass es funktioniert. Und in Japan habe ich das kaum beobachtet. Also es gibt gerade im Horrorfilm so einen bestimmten Flavor, bestimmten Geschmack, bestimmte Themen, die immer gehen, aber es war gerade umgekehrt. Gerade Anfang der 2000er Jahre kam dieser Durchbruch dieser japanischen Geistergeschichtstradition, wurde exportiert, mehr oder weniger. Es gab ja dann diese Remakes von The Ring oder von Juon, die auch teilweise große Erfolge hierzulande gefeiert haben. Erst vor 2 Jahren gab es auch nochmal so ein neues amerikanisches Remake von Juon, also von The Grudge. Aber im Land selbst blieb man zum Besseren oder zum Schlechteren, kann jeder für sich selber bestimmen, eher den eigenen Traditionen verhaftet, würde ich sagen. Und natürlich hat man, weiß ich nicht, CGI-Elemente übernommen, also so technische Weiterentwicklungen hat man natürlich übernommen, aber vom Stil her und vom Feeling her ist das doch schon alles sehr japanisch geblieben. In Anführungszeichen. Es gab in den 70er Jahren gab es ja mal eine interessante Reihe, da war Dracula gerade sehr beliebt durch die Hammer Studios und da gab es auch einen Versuch, einen japanischen Dracula zu etablieren. Gab 3 Filme dazu, Lake of Dracula, The Lake Dracula Trilogy heißt das, kann man sich auch auf Blu-ray kaufen mittlerweile aus England, aber das ist nie so richtig aufgegangen. Wie man auch zum Beispiel Vampire und solche Geschichten in Japan eher weniger findet.
Das ist ja auch jenseits des Horror-Kinos-Genres auch so. Also Godzilla ist ja auch eher ein Exportschlager von Japan an die Welt. Oder die Samurai-Filme sind ja dann auch rein japanisch. Und also sind es eher die Exportschlager.
Das Einzige, was man vielleicht geschichtlich nochmal schauen kann, wo manchmal der Vorwurf kommt, ich meine, in den 50er Jahren, also als das japanische Weltkino seinen Siegeszug angetreten hat, gab es ja manchmal vermehrt den Eindruck, dass man die Filme, die, was weiß ich nicht, auch die Kurosawa-Filme teilweise oder auch den Kaidan, den ich vorhin angesprochen hatte, in Japan so gedreht und gedeichselt hat, dass das ein möglichst großes und positives Echo in Europa oder im Ausland findet. Ich weiß nicht, inwiefern das stimmt, aber das war ja immer, das hieß dann immer, die Filme wären quasi für ein ausländisches Publikum produziert gewesen. ich würde dem nicht unbedingt folgen, aber das war mal so eine Phase, wo über sowas geredet wird, aber seitdem eigentlich nicht. Also es ist eigentlich sehr insular. Auch ein Grund, finde ich, warum zum Beispiel, weiß ich nicht, Südkorea oder sowas, Japan in den letzten Jahren zumindest was internationale Aufmerksamkeit so ein bisschen den Rang abgelaufen hat, weil man sehr auf sich selber schaut.
Ja, und da vielleicht jetzt auch Stoffe und Motive jetzt für uns als Europäer oder Amerikaner jetzt sichtbar werden, die für uns noch neu sind, während wir die Motive aus dem japanischen Kino dann jetzt schon eher kennen. Ich glaube, es ist auch stark der Reiz des Unbekannten.
Ja, das halt auch. Ich meine, ein aktuelles Beispiel ist ja Demon Slayer. Das ist eine aktuelle Geschichte. Ich habe den Film noch nicht gesehen, aber das war ein Riesenerfolg in Japan und lief Anfang April, glaube ich, in den USA in den Kinos und war auch an zweiter Stelle. Und das ist, wie gesagt, das ist auch, ich meine, durch diese, natürlich die Leute kennen die Mangas, warten halt auf den Zeichentrickfilm und aber es ist dann halt, es funktioniert dann halt weltweit und man exportiert dann quasi die eigene Kultur dann nach außen, ohne sich jetzt unbedingt zu scheren, was gefallen könnte oder nicht.
Ne? Ja, also da sehe ich ja irgendwie wahrscheinlich eine sehr, sehr starke Wechselwirkung, oder? Also dass Japan zum Beispiel halt die Manga-Kultur hat oder eine extrem große Kultur natürlich mit Videospielen und so, das was sich das gegenseitig befruchtet und dann weiterbringt, oder?
Natürlich, ja. Das ist ja immer so, das ist immer, das ist so wie ich das, also ich lese jetzt nicht so viele Mangas, aber zum Beispiel Attack on Titan, das ist ja diese große Science-Fiction-Horror, was auch immer Geschichte, lese ich auch aktuell, ist auch bei Band 32, aber sobald es einen Manga gibt und der ist erfolgreich, gibt es dann eine Anime-Adaptation, dann gibt es eine Film-Adaptation und das ist auch immer alles sehr darauf ausgelegt, die Fanbase zufriedenzustellen. Also ein bisschen wie das ganze Marvel-Geschäft eigentlich. Da waren die Japaner vielleicht auch nochmal vorne. Also haben die das vorher gemacht, was hier also im Westen quasi funktioniert hat. Es gab in den 90ern, 80ern schon diese ganzen Manga etc. PP-Verfilmungen. Es ist ein alten wirtschaftlicher, ne, ein Wirtschaftszirkel.
Dann würde ich gerne mit dir einen Blick werfen auf die Genrefilme, die wir dieses Jahr auf Nippon Connection haben. Da habe ich ja den Eindruck, dass da so das praktisch nicht so sehr das Geschäftsmodell Monster oder Superhelden oder sonst was im Vordergrund steht, sondern dass ihr da eher besondere Filme gefunden habt. Auch eher so aus dem Science-Fiction-Bereich als aus dem Horror-Bereich. Aber erzählt uns doch mal ein bisschen was über die Filme, die jetzt dieses Jahr als Genre-Kino am Start sind.
Ja, also da hast du recht. Ich habe ja gerne ein bisschen knalligere, auch gerne ein bisschen blutigere und gemeine Horrorfilme, habe ich ja schon mal gesagt. Und ich hätte gerne irgendeinen mit ins Programm genommen, wenn ich gekonnt hätte. Aber ich habe leider nichts gesehen, wo ich gesagt hätte, meine Güte, das müssen wir zeigen, dass wir dann eher, wollen wir das unseren Zuschauern eigentlich zumuten. Insofern dieses Jahr in der Tat. Aber das ist dann auch manchmal so eine Geschichte, das kann man nicht planen. Also man schaut, was reinkommt und es hat sich tatsächlich rausgestellt, dass da ein bisschen Science-Fiction im Vordergrund stand. Und andererseits dann halt auch Filme, die streng genommen keine Genrefilme sind, aber mit Genre-Elementen spielen. Und so ein bisschen diese Richtung, die es teilweise auch bei uns genommen hat, dass diese Grenze zwischen Arthouse und Genre manchmal halt verschwimmt. Und da würde ich erstmal zwei Filme nennen. Einmal A Girl Missing von Koji Fukada. Da geht's um es ist ein Drama. Also Koji Fukada ist ein aktuell, der wird ein hochgehandelter Regisseur, seine Filme feiern in Cannes-Premiere. Dieser hat in Locarno seine Premiere gefeiert und es geht um einen Fall bei der Arbeit, es geht um Nachlässigkeit bei der Arbeit, es geht um Familie, es geht auch dann hintendrin um Mobbing und um Rache. Und es ist ein Drama, das sich relativ langsam entwickelt, aber wie man das halt so ein bisschen bei den japanischen Filmen kennt, so peu à peu und irgendwann mal packt's einen und wird dann auch so sehr, sehr gemein und fies. Und ich, deswegen will ich jetzt auch gar nicht zu viel verraten, aber das geht dann schon in die psychischen Abgründe teilweise. Das würde ich auf jeden Fall empfehlen, A Girl Missing von Koji Fukada und dann von Kiyoshi Kurosawa, das ist ja einer der großen Autoren des japanischen Genre, Science-Fiction wie Horror-Films. Und To the Ends of the Earth ist sein neuester Film. Und das ist eine Culture-Clash-Komödie ein bisschen. Es geht um eine japanische Filmcrew, die in Usbekistan nach einem mythischen Monster fahndet. Und die Moderatorin kommt irgendwie gar nicht zurecht in dieser für sie fremden Umgebung. Und der Film ist ganz, ganz, ganz wundervoll. Der switcht von, wie gesagt, von Komödie zu Mystery zu teilweise richtig bedrohlichen Horrorszenarien, wenn sich die Moderatorin da durch so eine fremde Umgebung, die spricht ja auch die Sprache, nicht kämpfen muss und irgendwie ständig Angst hat, dass ihr jemand was antun könnte. Und irgendwann mal gibt es auch Musical-Einlagen. Also den fand ich wirklich ganz, ganz toll. Den sollte man sich unbedingt anschauen, wenn man Zeit hat. Ja, und bezüglich der Science-Fiction-Filme, das ist ja immer so eine Geschichte, man ist entweder Horror- oder Science-Fiction-Fan und ich bin eigentlich der Horror-Mensch. Und Science-Fiction ist mir immer so ein bisschen zu schlau oder, ich mag immer so, bei Science-Fiction geht's oft, ich meine allgemein gesagt, um gesellschaftliche Entwürfe und beim Horrorfilm ist es eher so ein bisschen das Individuelle im Vordergrund, so dass ich jetzt über den Science-Fiction-Schwerpunkt erstmal nicht ganz glücklich war, aber es gibt wirklich einige sehr, sehr, sehr schöne Geschichten. Es gibt einen experimentellen Ein-Stunden-Film, Extraneous Matter, der mischt Science-Fiction, Horror und auch Komödie. Es ist eine Alien-Invasion, hat auch mit Sex zu tun und es ist halt immer so die Frage bei dem Film, ist das jetzt bedrohlich oder ist es eventuell auch utopisch? Also es ist ein sehr interessanter Film, sollte man sich anschauen. Dann hat ein sehr innovativer Film, der jetzt auch auf vielen Festivals läuft, das ist Beyond the Infinite 2 Minutes. Es ist eine Zeitreisegeschichte und ich kann das ganz schlecht erklären, weil ich bei Zeitreisefilmen immer durcheinander komme und die Leute regen sich ja bei Zeitreisefilmen immer über irgendwelche logischen Fehler auf, mir fallen die nie auf. Der hier ist aber, habe ich mir sagen lassen, logisch absolut durchdacht. Es geht um einen Mann mit einem Laptop, also ich meine, da kann sich, glaube ich, jeder drin wiederfinden, der in einem anderen Zimmer einen anderen Laptop aufgestellt hat und auf dem anderen Laptop die Zukunft sehen kann, aber jeweils immer 2 Minuten im Voraus. Und dann gibt es irgendwann mal noch einen dritten und so, dass da so ein ganz komplexes Gebilde zusammengebaut wird, von dem ich ehrlich gesagt ein bisschen überfordert war. Aber wer Spaß an Zeitreisegeschichten und logischen Knüffeleien hat und der Film ist in einem Take gedreht worden. Und es ist sehr innovativ, es ist sehr komplex, aber auch unterhaltsam. Also ich glaube, für Leute, die Science Fiction mit so Zeitreise-Touch mögen, die sollten sich das nicht entgehen lassen. Ja.
Also der Trailer sieht schon sehr vergnüglich aus.
Ja, also es waren auch alle begeistert, außer ich. Aber also ich mochte den Film auch. Aber wie gesagt, das ist mir dann manchmal einfach, ich denke mir dann immer so, naja gut, dann passiert es 2 Minuten vorher oder 2 Minuten später, I don't care. Aber es ist ein Highlight, es ist ein Hit und es ist auf vielen Festivals mittlerweile, also beziehungsweise wird auf vielen Festivals laufen. Ich glaube, bislang lief er nur auf einem. Aber sollte man sich anschauen. Okay. Und dann hatten wir noch Town of Headcounts. Das ist eher so eine, da sind wir wieder bei der Frage Dystopie oder Utopie. Es geht um ein Heim für Leute, Leute, die keinen Job haben, die keine Einkünfte haben, können sich da einquartieren. Es ist ein Haus, es ist ein Luxusdomizil. und kriegen so mehr oder weniger alles für das Leben gestellt, was sie brauchen. Also Essen, Wohnen, auch für Sex ist gesorgt. Das ist ein ganz easy Konzept. Also wenn man irgendwie Sex haben will, geht man einfach zu jemandem irgendwie aufs Zimmer, wenn man vorher so ein Zettelchen bekommen hat. Als Gegenleistung muss man halt teilweise Lappalien, teilweise ein bisschen so Online-Mobbing oder Online-Beeinflussung von, sagen wir es mal, Russland, Amerika, ne? Und die Wahlen, also solche Geschichten muss man dann machen. Und es ist so ein bisschen, ja, es ist halt die Frage, ist es ein Paradies oder ist es die Hölle? Und der Film dekliniert die Frage sehr interessant, sehr vergnüglich durch, ist es, wenn man solche Geschichten wie vielleicht Aldous Huxley und Brave New World mag, wird man auch an dem Film seinen Spaß haben und ist auch sehr hübsch designt. Ja.
Ich muss an Hotel California denken. You can check in at any time, but you can never leave.
Ja. You can never leave, ja. Also die Frage ist ja, ob man leaven möchte oder nicht.
Ja.
Hattet ihr noch was?
Ja, offiziell als Science Fiction geführt wird noch Lupin the First. Ich glaube, das ist Animation.
Das ist 3D. Animation. Das ist für Japan mal sicherlich ganz interessant, weil Japan ist ja auf 2D-Animation gefixt und ich finde das auch gut so. Ich finde 2D-Animation super toll. Kommt ja bei uns auch so ein bisschen wieder, auch teilweise durch diese ganzen Netflix-2D-Serien, Animationsserien. Aber Lupin ist liegt ja auch im Trend, weil es gab ja auch diese Netflix-französische Lupin-Serie Anfang des Jahres und das ist jetzt ein Zeichentrickfilm. Lupin ist ein Meisterdieb, eine literarische Vorlage aus Frankreich. Ach, da sieht man, da hat Japan auch mal was geklaut. Und es ist ein 3D-Zeichentrickfilm, aber das ist ein wirklich sehr vergnüglicher und auch gut gelungener 3D-Zeichentrickfilm. Das ist in Japan halt eher nicht so der Fall, weil man einfach nicht diese große Tradition mit dem klassischen Zeichentrickstil hat man nicht mit dem 3D-Zeichentrickstil, aber es ist eine Ausnahme und es gibt sehr viele wilde Gadgets, Monster etc. pp. Es geht dann halt auch schon da in die Science-Fiction-Richtung dann darf, als so ein bisschen ein Zeichentrick James Bond.
Ah ja, und Hochglanz auf jeden Fall.
Ja, Hochglanz.
Nice.
Sehr schön. Aber dann jetzt hast du uns aber wirklich Lust gemacht auf die verschiedenen. Einige hatte ich auch schon auf der Liste, also The Town of Headcounts, den hatte ich mir auf jeden Fall rausgeschrieben und A Girl Missing, auch Beyond the Infinite, Two Minutes. Als ich den Trailer gesehen habe mit den immer mehr Monitoren, die gegenübergestellt werden. Das sieht doch sehr, sehr gut aus.
Und dann nochmal ein Kiyoshi Kurosawa nochmal dazu. Das ist schon mal wunderbar.
Stimmt. Ja, also ich bin mir gespannt, wie er den findet. Ich fand den wirklich ganz, ganz toll. Also das hat mir, ich habe gelacht, ich habe geweint und manchmal hatte ich auch Angst um die Protagonistin.
Okay, da bin ich sehr gespannt. Den werde ich mir geben.
Ja.
Ja, bei Kurosawa bin ich eigentlich immer dabei. Ja, dann nochmal so als letzte Frage, wo freust du dich ansonsten am meisten dieses Jahr? Außer diesen Genre-Perlen?
Ich freue mich natürlich auf die ganzen Film-Talks. Ich werde mir auch natürlich nicht alle Filme gesehen. Ich werde mir einige auch noch anschauen. Wenn ich noch einen Tipp abgeben darf, was ihr unbedingt gucken müsst, wäre eine Doku tatsächlich. Dokus sind auch ein bisschen wie Vampir und Weihwasser bei mir, aber die fand ich wirklich toll. Witches of the Orient. Da mache ich auch den Filmtalk dazu. Es ist eine Dokumentation über ein japanisches Volleyballteam, das super erfolgreich war und überhart trainiert hat. Und in Europa hat man sie dann Hexen genannt, weil man gemeint hat, also so gut wie die sind, kann es nicht mit rechten Dingen zugehen. Und der Film ist super interessant gemacht für eine Dokumentation und ich wusste ja nicht lang, ihr kennt wahrscheinlich auch diese 90er-Jahre RTL2-Serie Mila Superstar. Mhm. Und ich wusste ja nicht, dass das an einer wahren Geschichte quasi basiert, aber die Witches of the Orient waren die Vorlage für Mila. Und in dem Film, das ist auch, gibt es Archivaufnahmen von Volleyball-Matches. Und teilweise werden dann so Zeichentrickszenen dazwischen geschnitten. Das ist formal super toll gemacht. Und Schnitt ist Wahnsinn. Und es hat einen tollen, tollen französischen House-Soundtrack. Es war nämlich ein französischer Regisseur. Daher, ich hätte es fast verpasst. Es lief im Rotterdam als Weltpremiere dieses Jahr. Und weil ich normalerweise Dokumentation nicht so gerne mag, dachte ich schon, ach komm, lass ich ihm ein anderes gucken. Aber dann hab's geguckt und das war so eine der Top-Entscheidungen eine der top-cineastischen Entscheidungen dieses Jahr für mich.
Sehr gut.
Das ist jetzt beeindruckend, weil Sebastian in der letzten Folge auch schon uns diesen Tipp gegeben hat.
Ah, sorry, wenn ich mich wiederholt habe.
Das macht gar nichts, aber es verdichtet sich ja das Bild, dass man tatsächlich diesen Film nicht verpassen darf.
Mhm. Gut. Jetzt bin ich quasi doppelt angefixt, das ist gut.
Sehr gut. Dann auch hoffentlich wird es dann keine Enttäuschung.
Ja, dann kann das Homer jetzt vielleicht nochmal erklären, wie man jetzt zum Beispiel Witches of the Orient oder die anderen Filme gucken kann.
Genau, also ich versuche das jetzt nochmal so aus dem Kopf. Ich habe das ja jetzt mal gelernt, wie das geht. Es ist eigentlich so, wie es im März schon bei Nippon Connection Online On Demand Replay war. Also man geht einfach auf die nipponconnection.com oder direkt auf watch.nipponconnection.com und da ist man dann auf der Seite, die... Es ist powered by Festival Scope. Das ist so einer der großen professionellen Anbieter für Festivals. Und da legt man dann man meldet sich dann an, macht sich da so ein Login. Und dann kann man hingehen und kann sich die Filme aussuchen. Die Filme kosten 6 € pro Film und kann man dann mit Kreditkarte bezahlen oder mit Giro Pay, was wahrscheinlich darauf hinausläuft, dass es dann über die EC-Karte dann funktioniert. Und aber ich gehe davon aus, dass wir alle eine Kreditkarte zur Hand haben. Ich glaube, das ist am einfachsten. Und dann kann man den Film entsprechend danach gucken, wenn man ihn dann gekauft hat. Es gibt noch Möglichkeiten, dann so Film-Bundles zu kaufen. Das heißt, ihr habt bei Nippon Connection jetzt verschiedene Filmgruppen zusammengestellt, die dann zusammengekauft ein bisschen billiger sind, als wenn man sie einzeln kaufen würde. Und es gibt diesmal sowas wie einen Festival-Pass, der kostet 120 €.
Ja.
Und bedeutet, dass man alle Filme gucken kann, die es auch im Festival gibt. Und das bedeutet, wenn man mehr als 20 Filme guckt, dann wird es billiger. Also wir kennen schon Leute, die das letzte Mal auch schon 25 Filme auf der Uhr hatten. Für die wäre dann auf jeden Fall der Festival Pass dann genau das Richtige.
Ja, ich finde es auch deswegen ganz praktisch, weil man dann halt nicht immer jeden Film einzeln, also nicht, ich will da jetzt nicht die Leute dazu zwingen. Ich habe einen Festivalpass bei einigen anderen Festivals gekauft und dann ist es einfach, man geht auf die Plattform, drückt auf Play und muss sich um nichts mehr kümmern. Das heißt, es ist ein Added Bonus, dass es so ein bisschen easier ist. Aber ja. Ist mir nur eingefallen. Ich hatte das beim Filmfestival in Mannheim Heidelberg.
Ja, es ist auf jeden Fall komfortabel, auf jeden Fall gerade für die Leute, die sich, wie ich, komplett Urlaub genommen haben und dann den ganzen Tag nichts anderes zu tun haben, als japanische Filme zu gucken. Und schaue ich mal, ob ich das über den Festival Pass mache oder ob die Bundles meine Auswahl dann auch genau treffen. Ja, es gibt eine ganze Menge Bundles. Es gibt auch Sport, den gibt es nicht als Bundle, aber da gibt es 3 verschiedene Sportfilme. Wir haben nämlich nicht nur die Witches from the Orient, es gibt auch eine Dokumentation über die Sumo-Ringer und noch eine 3. Sportdokumentation, die mir jetzt gerade nicht einfällt. Auf jeden Fall ist dann doch ein riesenbreites Angebot. Diesmal sind es 80 Filme und die Qual der Wahl ist noch größer als in den vergangenen Jahren bei Nippon Connection.
Ja, aber es lohnt sich und ich finde auch dadurch, dass es gibt einige wirklich Dadurch, dass wir so ein bisschen sammeln konnten, auch vom letzten Jahr, gibt es wirklich einige schöne Sachen.
Dann, Pavao, vielen, vielen Dank.
Danke euch.
Und kann ich euch jetzt nur sagen, geht auf nipponconnection.com, schaut euch die vielen tollen Filme an, genießt es und wir hören uns auf jeden Fall spätestens irgendwann ein paar Monate nach dem Festival wieder mit der Podcast-Folge, mit dem offiziellen Festival-Podcast, weil wir bestimmt nicht warten können bis zur nächsten Nippon Connection. Damit, wir werden bestimmt noch zwischendurch ein paar Folgen raushauen. Mhm. Bis dahin, vielen Dank, Pavao, und vielen Dank, Alex.
Vielen Dank, Thomas, und ja, ciao und bis zum nächsten Mal.
Ciao, ciao. Tschüss.
Connection, Japanisches Filmfestival, Frankfurt am Main.